dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lesestand. Ich hatte ja in letzter Zeit mich sehr viel mit Gottheiten beschäftigt, aber ich bin ja auch der Lesestand-Man des Ketzer-Podcasts und habe ihm ja einen besonderen Stand gegönnt. Und bei der Besprechung dieses Lesestands helfen mir Iska, Ramona, Matthias und Jörn.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Ich habe mir das Buch Is Atheism Dead von Eric Metaxas habe ich mir zu Gemüte geführt. Ich habe gedacht, oh, mach dir mal was Einfaches. Ein 16-Stunden-Buch mal anhören. Ist ja locker zu machen. Denn der Titel hat mich interessiert, denn er suggeriert überraschenderweise, dass meine Weltanschauung, der Atheismus, möglicherweise kürzlich verstorben ist. Und da bin ich natürlich als Wissenschaftler offen für Neues und vielleicht gibt es ja ganz tolle Argumente, die ich übersehen habe. Ich könnte was Neues lernen. Ich war ganz aufgeregt und habe gesagt, okay, das Buch gönne ich mir. Außerdem hatte ich eine längere Zugreise. Aber bevor wir uns in das Buch vertiefen und die Tiefen und Gedanken und die Schlussfolgerungen uns zu Gemüte ziehen, wollte ich erst eine kurze Umfrage unter den potenziell ehemaligen Atheisten machen. Ist der Atheismus tot? Ja, nein, vielleicht.
Also der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zufolge lebt er.
Die Regel ist ja, wenn eine Frage auf ein Fragezeichen, eine Schlagzeile auf ein Fragezeichen endet, dann ist die Antwort nein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Atheismus so einen schleichenden Tod erleidet, tatsächlich, indem man ihn gar nicht mehr als Atheismus wahrnimmt, so als eine Art Gegenposition, sondern hat ja auch keine Gegenposition gegen Hexen. Also ich bin ein Ahexist oder sowas, ne? Und dass er da vielleicht so eine schleichende Normalität irgendwie sich erarbeitet, aber da sind wir noch nicht. Und ich bin also der Meinung, nein, der Atheismus ist nicht tot.
Also das liegt an uns Atheisten selbst, erstmal das, weil wir ganz einfach nicht so präsent sind. Das ist ganz einfach so. Man hört nicht mehr viel. Und sieht das wahrscheinlich nicht mehr für nötig. Im Christentum, ja, da ist ja alles jetzt, ne, die Leute, eigentlich alles schon so ein bisschen erledigt bei uns, denkt man. Aber das darf nicht weiter so bleiben, ja. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
Vielen Dank für diesen Input. Kommen wir aber zuerst mal zu einem Buch, der als National Bestseller beworben wird. Ich vermute mal, es handelt sich um die Vereinigten Staaten von Amerigo Vespucci, Amerika, von einem Yale-Absolventen, der den meist gefacebook-gelikten Artikel in Wall Street Journal geschrieben hat, worüber wir auch noch reden werden müssen. Ein Historiker, der Bücher über William Wilberforce, Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther geschrieben hat. Ein Bestsellerautor, bekannt durch Squanto and the Miracle of Thanksgiving und It's Time to Sleep. Und dadurch einem breiteren Publikum bekannt wurde. Außer uns natürlich. Und dieses kleine 16-stündige im Blackstone Publishing Verlag erschienene Hörbuch, wo es übrigens fast durchweg mit 5 Sternen bewertet wurde. Also ein 432-seitiges Buch ist 2021 herausgekommen. Und ich habe es mir erst gestern angehört, in die 16 Stunden. Wie ich das gemacht habe, werde ich dann vielleicht noch später berichten. Das ganze Buch startet mit der These, dass der Autor einen Wall Street-Artikel geschrieben hat, und zwar offensichtlich den besten aller Zeiten, denn er wurde auf Facebook geliked, ohne Ende. Und ich ging hoch. Er schreibt in seinem Epigraph, wie dieser Artikel geliked wird. Und dieser Artikel sagt, der ist übrigens im Appendix auch noch angehängt, die Wissenschaft deutet auf Gott hin. Die widerspricht sich nicht, sondern je mehr wir über Wissenschaft lernen, desto mehr zeigt das, dass Gott da ist und wirkt. Und deswegen ist Gott da. Das ist sozusagen die These von dem Wall Street-Artikel. Und offensichtlich hat er diesen Artikel genommen und in ein Buch ausgewalzt. Ja, das ist sozusagen die große These von dem Buch. Er fängt an mit einem Kapitel The Grand Counter-Narrative. Die bösen säkularen Wissenschaftler wollen nicht wahrhaben, dass alles auf Gott hinweist. Denn es ist offensichtlich der Fall. Und jetzt fängt er an, in diesem Buch zu zeigen, was alles auf Gott hinweist. Es fängt an mit dem Big Bang, dem Urknall. Der Urknall bestätigt die Bibel, wurde von einem Katholiken gefunden und Einstein und so weiter wollten das Anfang nicht wahrhaben. Aber es ist genauso, wie es in der Bibel drin steht. Der Big Bang war da. Das wusste offensichtlich alle Religiösen und damit ist das so. Das ist einfach toll. Überhaupt, schreibt er im nächsten Kapitel, wehren sich Wissenschaften gegen den Urknall. Ja, die wollen das nicht wahrhaben. Die Wissenschaftler wollen ein unendlich lange existierendes Weltall haben und wollen, konnten sich nicht abfinden, dass es irgendwann aus der Wiege gehoben worden ist. Und sie hassen Singularitäten. Na, möglicherweise, weil Gott eine ist und Null ist vielleicht auch eine Singularität. Naja, das sozusagen die These. Seine nächste These ist, der Planet ist fein getuned. Ist gar nicht so einfach, so auf dem Planeten so hinzuplatzieren, dass da Leben ist. Und das Universum ist auch fein getuned. Und das Planetensystem ist fein getuned. Ja, es ist sogar so herrlich angelegt, dass die Sonne genauso groß ist oder scheint wie der Mond. Und dass wir Sonnenfinsternissen haben, was eine ganz tolle Sache ist. Kriegen wir demnächst wieder in den USA eine Sonnenfinsternis? Dass sie genau gleich groß ist, das kann nur auf den Schöpfer hinweisen, dass er das gemacht hat. Abgesehen davon, kleiner Einwand, der nicht in dem Buch zur Sprache kommt, aber von mir, das war nicht immer so. Und es wird auch nicht immer so bleiben. Der Mond war mal näher und liegt auch weiter raus, aber das ist so ein kleines wissenschaftliches Detail, wo er eine Sache falsch dargestellt hat. Und die anderen auch. Die anderen Sachen hat er auch falsch dargestellt an der Stelle. Auch seine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist wahrscheinlich nicht so gut. Die Thesen sind ja noch viel härter, denn keiner weiß, wie Leben entstand, also Gott. Das ist sozusagen sein Argument. Das Leben ist viel komplizierter, als man früher dachte, also Gott. Dann noch ein Kapitel zu demselben These. Und das ist sozusagen der wissenschaftliche Teil. Das heißt, wissenschaftliches Argument ist Big Bang, also Schöpfung, Feintuning, also Gott, keiner weiß, wie es funktioniert, also Gott und ja, so viel zu der Argumentation hier. Jetzt kommt ein neues Kapitel. Die Bibel, schreibt er, ist der beste Archäologie-Führer, den es gibt. Es ist sozusagen das historisch akkuratste Dokument, das wir haben. Und die Argumente, warum quasi die Bibel so toll ist als historisches Dokument, das alles genauso darstellt, ist, Trommelwirbel, weil stellenweise Sachen stimmen. Das ist die Argumentationsbasis, denn er guckt sich nicht die Stellen an, die nicht stimmen, sondern zeigt, oh, da gibt es einen schwarzen Obelisk mit einer goldenen Spitze, der steht auch in der Bibel drin. Und in Schriftrollen vom Toten Meer stehen Sachen vom Neuen Testament drin. Das zeigt doch, wie genau die sind. Dann gibt es einen Tunnel von Hesekia, der in der Bibel erwähnt wird und der tatsächlich auch da ist. Wer hätte das gedacht? Außerdem hat im Neuen Testament Simon Jesus etwas gesagt und deswegen stimmt das. Pontius Pilatus war eine Person, die in der Bibel erwähnt wird und man hat einen Grabstein gefunden von dieser Person. Das zeigt, wie exakt diese Bibel funktioniert. Josephus und Seneca haben Jesus erwähnt, deswegen ist er Jesus historisch. Ob die Stellen bei Josephus authentisch sind, spielt in diesem Buch keine Rolle. Wir wissen, dass sie gefälscht sind. Und Jesus, also der historische Jesus wird bewiesen dadurch. Also Josephus hat darüber geschrieben, also gilt das. In Kapernaum wurde ein Haus gefunden, wo jemand drin gelebt hat, vielleicht Peter. Das beweist, dass das Neue Testament stimmt. Und was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Steht in der Bibel drin. Und so ein Satz, der in der Bibel drin steht, kann nur heißen, dass der Jesus aus Nazareth gekommen ist, weil offensichtlich hat er sich dafür geschämt. Im Jahr 248 hat übrigens der Kirchenlehrer Origenes Bethlehem erwähnt. Das zeigt, dass Bethlehem tatsächlich genauso alles sich 250 Jahre davor dort abgespielt haben muss. Geht gar nicht anders. Übrigens, die Stadt Ur hat existiert und die wurde im Alten Testament erwähnt und Sodom wurde auch gefunden. Was zeigt alles, dass die Bibel das beste Dokument ist, wenn es um Archäologie und Geschichte geht. Das ist die Argumentation, die er bringt. Aber was ist Wahrheit? Wie, er stellt jetzt auch mal die Gegenposition dar. Er redet über die Four Horsemen, die vier Reiter der Apokalypse. Und das ist Jörn, Matthias, Iska und Ramon. Nein, Entschuldigung. Christopher Hitchens, Harris, Dennett und Richard Dawkins. Ja, die werden dargestellt in einer Character Assassination. Also Hitchens hat, schreibt er implizit seit seinem Buch, hat Geld mit seinen Büchern verdient, um seine Whisky-Rechnung zu bezahlen. Ich fasse das mal zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Rolle gespielt hat. Aber der Grundtenor ist, Atheisten sind wütende Menschen. Wütende Menschen, die sich über Religion lustig machen, obwohl alle Religionen nicht gleich sind. Denn interessanterweise stimmt seine und die anderen sind falsch. Wurde gewusst, ne, dass einige Religionen richtig sind und andere falsch. Für mich völlig neu. Und immer, interessanterweise immer die Religion von dem Gläubigen ist die richtige, also von dem Gläubigen, der sie glaubt. Hat er uns informiert. Alle Religionen sind also nicht gleich. Wir sind wütend drauf, denn erstens, wenn das Leben sinnlos ist, warum sind wir überhaupt so wütend? Ne? Denk doch mal drüber nach. Wenn das Leben keinen Sinn macht, bringen wir uns doch einfach um. Das ist das Logische. Du hast ein sinnloses Leben, bring dich um. Denn wenn es Sinn, nur wenn es Sinn macht, soll man weiterleben. Weil wenn wir nicht an das Jenseits glauben, dann ist der Selbstmord natürlich die logisch zwingende Lösung für uns. Das hat er jetzt nicht so geschrieben, aber gut. Denn Atheisten glauben ja nicht, dass Gott nicht existiert. Sie sind ja wütend auf ihn. Der muss ja existieren. Also das ist sozusagen das Argument. Ja, wir sind auf Gott wütend. Der hat uns irgendwann mal was getan. Vielleicht haben wir in der Kirche gefurzt, sind deswegen ermahnt worden oder sowas. Keine Ahnung, das wird dann nicht konkret. Aber wir sind immer auf den Gott wütend. Das ist sozusagen der Grund, warum wir das machen. Das erklärt uns endlich. Ich verstehe jetzt auch, warum ich das hier mache. Ja, also dank des Buches ist mir auch vieles klar geworden, warum ich hier, ich bin einfach auf Gott wütend. Auf sein, ja, die anderen gibt es ja nicht. Und wusstet ihr, dass hunderte Millionen von Menschen ermordet worden sind wegen dem Atheismus? War mir völlig neu, ne? Denn Atheismus hat keine Moral. Er zitiert Lennox, wie er Hitler und Stalin als typischer Atheist in einen Topf wirft. Und ich meine, die Scheiße ist ja losgegangen mit der Französischen Revolution, die ja typisch Atheismus war und dann diese ganze Gräuel, uiuiuiui. Es gibt aber auch gute Atheisten, und zwar gute Atheisten sind ehemalige Atheisten, die christlich geworden sind, nämlich dann erwähnt der Sartre, Camus und Flew. Den kennt man nicht so richtig, der ist ja Christ geworden. Die anderen nicht, da zitiert er Leute, die sich mit denen unterhalten haben, wo sie dann Sympathien fürs Christentum erwähnt haben. Aber das ist gut genug. Also gut genug für ein Buch. Erstens sagt die Bibel, dass man lernen soll, und daher ist das so. Und es gibt Grenzen in der Wissenschaft. Denn, wenn wir uns einfach mal überlegen, der Materialismus ist, er schreibt, bleak, trostlos, kalt, leer. Der Materialismus kann nicht so schöne, warme Sachen wie eine Verbrennung von irgendeinem Ketzer bieten, der einem dann im Herz erwärmt. Und das ist einfach etwas, was nicht liefert. Wusstet ihr übrigens, ich würde euch mal schockieren, Galileo, Kopernikus waren Christen. Die waren gar keine Atheisten und noch viel mehr, er nennt noch einige, ich glaube da gar nicht, wer noch alles Christen waren. Und die haben tolle Sachen für die Wissenschaft gemacht. Denn das Gehirn ist nicht der Verstand und der Verstand ist nicht das Gehirn, weil wir keine Fleischroboter sind. Ihr fühlt euch vielleicht manchmal morgens vorm Kaffee wie ein Fleischroboter, aber wir sind keine. Und wenn der Atheismus mal aus den Fugen gerät, Atheisten anhinscht, dann passieren ganz schlimme Sachen. Daraufhin kommt ein weiteres Kapitel mit noch mehr christlichen Wissenschaften, nämlich Newton, Maxwell und Heisenberg. Wow, jetzt bin ich überzeugt. Ne? Also Atheismus ist böse und das schließt dann quasi das Hauptwerk ab. Es kommt zur Zusammenfassung. The meaning of meaning, die Bedeutung, nee, der Sinn des Sinns. Ja, der Sinn des Sinns. Sinn macht nämlich nur Sinn, wenn man den Sinn im Sinn findet, weil sonst ist es sinnlos, wenn man nicht gesinnt hat, was der Sinn ist. Also, denn das Gegenteil von nichts macht Sinn, Nothing means nothing ist nach seiner Logik Everything means everything. Alles bedeutet alles. Und das ist das, was es ausmacht. Das ist das Gegenteil davon, nichts macht. Alles bedeutet alles. Man kann im Allen kann man alles finden. Wow. Yale-Absolvent nochmal. Und der Beweis für Gott ist natürlich die Schönheit. Denn wir würden nicht sehen, wissen, wie toll eine Blume ist oder wie schön eine Landschaft ist oder wie lecker ein Blumenkohlsteak schmeckt. Darf man das sagen? Blumenkohlschnitzel, ja. Wenn es nicht Gott gäbe. Denn nur durch Gott wissen wir, was schön ist. Und Gott hat uns die Schönheit gegeben. Ansonsten, diese Fleischroboter, diese verhirnten Fleischroboter sind nicht in der Lage, das zu erfahren. Nun, ist Gott tot? Fragt er am Schluss. Nein, überraschenderweise nein. Denn er zeigt, dass er da ist. Und wenn er zeigt, dass er da ist, kann er nicht tot sein. Ne? Also die letzten wissenschaftliche Ergebnisse zeigen ja, dass er aktiv, offensichtlich auch peer-reviewed publiziert, und aber nicht als Co-Autor auftritt offensichtlich, und deswegen ist er am Lebenden. Es folgt im Appendix Science Increasingly Makes the Case for God. Das war der Titel seines Artikels, das offensichtlich die Grundlage für dieses Fünf-Sterne-Buch war, das sehr beliebt ist. Nun, ich will es mal zusammenfassen. Das Buch ist in seinen besten Teilen eine Sammlung logischer Fehlschlüsse. Das sind die besseren Teile. Der Autor weiß nicht, wie man argumentiert. Er weiß noch nicht mal, was Logik ist. Ich denke mal, er denkt, Logik wäre ein Dorf in Griechenland. Das ist meine These. An den anderen Stellen, an den schlechteren, ist es eine Aneinanderreihung von Lügen oder Zitate von Lügen. Was ich ganz besonders perfide fand, dass man quasi, er selbst sagt nicht, dass Hitler Atheist ist, er lässt es sagen. Zitiert das so. Atheisten werden als massenmordende, unmoralische Menschenverachter dargestellt, welche christliche Botschaften in der Wissenschaft wider besseres Wissens unterdrücken, weil sie Hass gegen Gott haben. Und wir propagieren ein trostloses Leben. Das ist das Ziel. Wir versuchen, unser trostloses Leben anderen aufzutrostlosen. Dass alle genauso traurig sind wie wir den ganzen Tag. Die gute Nachricht, die ich aus diesem Buch ziehe, wenn das die besten Argumente für Gott sind, dann wundert es nicht, dass Atheisten nicht mehr laut werden müssen. Das ist ja quasi der eigene Schuss ins Knie. Es ist der argumentatorische Offenbarungseid der Religioten. Was mir aber Sorgen macht, ist die Verteufelung der Gegenseite, also uns. Ja, kann er nicht auf Islamisten einhauen oder meinetwegen auf Jainisten, die wehren sich wenigstens nicht. Es ist schon bezeichnend, dass wir Atheisten als der Hauptgegner identifiziert werden und auf uns eingeschlagen wird mit allen bösen Unterstellungen, die wir haben. Und nicht die anderen Religionen, ja. Also, die machen ja auch eine Menge Mist, ne. Also, man ist ja nicht alles toll, was Atheisten machen, aber wir hängen keine homosexuellen Baukräne oder. Metaxas förderte im Schlusskapitel seine Leser auf, gegen diese Unterdrückung durch die Atheisten in der Wissenschaft vorzugehen und laut zu werden, das Recht auf Religion und gegen die Unterdrückung zu sagen. Also wir reden hier von den USA. Die armen Christen, die in der USA unterdrückt werden. Schlusspointe. Wie hieß das Buch nochmal? Ist Atheismus dead? Das kommt nirgends vor. Er redet überhaupt nicht über Atheismus. Er versucht quasi, man könnte es auch rumgedreht sagen, er versucht mit dem Buch den Atheismus zu ermorden und hofft, dass er damit am Ziel ist. Ja, was haltet ihr von dem Buch? Seid ihr interessiert, das Buch zu lesen?
Also einerseits finde ich das faszinierend, dass die gleichen Grundthemen, also Urknall, Feintuning, angebliche historische Funde oder Zitate von Josephus und so weiter, dann das Schlechtreden der Atheisten und Hitler und Stalin, ne, dass das immer noch funktioniert, obwohl das schon so oft widerlegt wurde, das finde ich wirklich faszinierend. Andererseits finde ich es erschreckend, dass es so gut funktioniert, weil ja das nicht schwer ist, das zu widerlegen. Und das führt mich zu der Frage, woher haben diese Leute, die sowas schreiben oder auch lesen, ihre Informationen? Hat er das mal irgendwie bei Wikipedia nachgeguckt, was ja eine einfache Quelle wäre mit dem Urknall? Das verstehe ich irgendwie nicht und ich kann es mir nur so erklären, dass die in so einer abgeschlossenen christlichen oder vielleicht evangelikalen Blase sich aufhalten und dort schreiben sie halt alle gegenseitig, was sie gerne lesen wollen und dann kommt sowas zustande. Aber man muss anerkennen, dass der wirklich Millionen Auflage damit erreichen könnte, weil das sehr, sehr populär ist. Das ist weitaus populärer als unsere Thesen, muss man auch sehen.
Also er ist ja Historiker und hat Bücher bei Dietrich Bonhoeffer geschrieben und Martin Luther. Der weiß also, wovon er redet. Er hat sich das nicht aus Wikipedia zusammengebastelt. Ich möchte nicht wissen, was er in den Büchern schreibt. Aber er gehört eigentlich gehört zu der Gruppe von Leuten, die es besser wissen müssten. Es ist kein Wikipedia-Leser und Schreiber, sondern er ist ein Akademiker.
Also das sind alles so Argumente, die eigentlich so hardcore-christliche Evangelisten verbreiten. Ich habe den Eindruck, dass er die jetzt so einem breiteren Publikum zuspielt und er bringt nur diese alten Kamellen. Das scheint mir bedenklich. Ich habe allerdings den Eindruck, dass hier genau der Grund eine Rolle spielen könnte, den er Hitchens vorgeworfen hat. Ne? Das kommt mir also so schleimerisch vor, dass ich da den Eindruck habe, dass er damit nur Geld machen wollte. Er bietet ja eigentlich nur Ausreden. Ne? Also was ich immer sage, Gläubige, die wollen ja eigentlich nur eine Ausrede haben, dass sie weiter glauben können. Ne? Und dann lesen sie so ein Buch und das genau können sie sehen, ja, Wissenschaft, das macht eigentlich den Case for God, das kann man natürlich behaupten. Die Frage ist, ob das stimmt. Ne? Aber die Leute brauchen nur einen, auf den sie verweisen können, der sagt, so ist das. Dann, dass Dinge nicht überprüft werden. Ich hatte gerade noch mal hier das erste Kapitel der Bibel, Genesis, die Erschaffung der Welt, angeguckt. Das ist so offensichtlicher Schwachsinn. Also das mit dem Licht alleine funktioniert ja schon nicht. Mit dem Himmelskörper brauche ich jetzt gar nicht weiter drauf einzugehen. Also die Vorstellung, dass das mit dem Urknall zusammenpassen könnte, ist hanebüchen und eigentlich... Selbst wenn jemand sich gut mit dem Urknall auskennt, dann kennt er sich offensichtlich nicht mit der Bibel gut aus. Da bräuchte man, ist ja einfach zu finden. Ne? Man braucht die Bibel ja nur vorne aufzuschlagen, um die Stelle zu finden. Er ist nicht irgendwo mittendrin. Er scheint nicht zu prüfen.
Er hat auch kein Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert. Und offensichtlich versucht er das Publikum auch zu bespielen. Er zitiert da einen Vorgang, der irgendwann im 20. Jahrhundert passiert ist, wo auf irgendeiner Konferenz angeblich, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dann gesagt hat, ja, nachdem ihr diesen ganzen Erkenntnis mit Urknall und so weiter, wer glaubt denn jetzt noch an Gott oder nicht? Und dass dann quasi der Nachfolger, der an dem Teleskop von Hubble gearbeitet hat, dann auf die religiöse Seite gegangen ist. Wichtig, wichtig. Da wurde abgestimmt, ob es Gott gibt oder nicht. Und der Erbe vom Hubble-Teleskop ist dann auf die religiöse Seite gegangen. Ja, das ist doch total unwichtig. Das hat aber wissenschaftlich überhaupt keine Bedeutung. Und dann wird er zu einer Person dann hochstilisiert. Das anstatt sozusagen, wenn ich schaue, wie ein Wissenschaftler argumentiert, ich rede jetzt nicht von Säkularen oder Atheisten, dann ist die Wichtigkeit das Argument, was der Beweis, die Evidenz, die Auswirkung. In diesem Buch wird aber beschrieben, dass er sich locker an das Teleskop hängt mit seinem Sakko, dass er ganz cool ist und so weiter. Und sozusagen so Äußerlichkeiten von einem Wissenschaftler spielen eine viel größere Rolle als das, was jetzt die Erkenntnisgewinn ist. Das Ganze wird auf eine personelle Ebene heruntergezogen und genauso wird dann auch auf den Äußerlichkeiten von den Bösen dann hingewiesen. Das zeigt diese Oberflächlichkeit.
Mir fällt auf, wie enorm anpassungsfähig dieser christliche Glaube ist, aber mir geht es nicht darum, dass es wirklich der christliche Glaube ist, sondern das, was für den christlichen Glauben gehalten wird. Du kannst den Urknall auf die Spur kommen und was heißt es dann? Heißt es jetzt, damit ist Gott widerlegt oder kann man genauso gut sagen, ja gerade, das ist doch ein Hinweis auf Gott, ne? Weil wer sonst könnte so einen Urknall schaffen und so, ne? Oder beispielsweise Feintuning kann man als Beweis für Gott einfach behaupten oder als Gegenbeweis für Gott nach dem Motto, das wird ja dann immer unwahrscheinlicher. Ne? Was ist unwahrscheinlicher als ein Gott, der sowas Unwahrscheinliches macht? Das ist ja selbst nochmal unwahrscheinlicher und so. Ne? Also wie du es drehst und wendest, ne? Also letztlich ist das ja seine Masche, er verdreht alles so, wie er es braucht, aber das Verblüffende ist eben, es lässt sich auch alles verdrehen und die Leute sagen dann, ja stimmt, genau, endlich dreht es mal einer so hin, wie es eigentlich hingedreht werden soll und dagegen ist kein Kraut gewachsen.
Ja, das ist ein bestimmtes Mindset, das die Menschen haben. Wie ein Virus drin, ja, im Kopf. Und egal, was kommt, werden sie immer in diese religiöse Richtung schieben. Ne?
Ich denke mal, es ist ein Lehrbuch, um Fehlschlüsse zu lernen. Denn zum Beispiel der Fehlschluss der falschen Folgerung nach dem Motto, das Leben muss doch einen Sinn haben, also müssen doch deswegen die Atheisten Unrecht haben, weil nur Gott einen Sinn geben kann. Also, oder wenn es keine objektive Moral gibt, ja, dann müssen die Unrecht haben, weil nur Gott die objektive Moral. Also dieser Fehlschluss, das ist ein typischer Fehlurteil, den man hat. Übrigens auch im Buddhismus verbreitet. Und es zeigt ja auch, ich meine, dieses Fach von Erdmüller ist sicherlich notwendig für die Amerikaner als Pflichtlektüre, dass sie mal lernen, wie man denkt und wie man argumentiert. Denn Rhetorik ist das eine, dass man anderen quasi plausibel macht, dass etwas stimmt, aber selbst sozusagen Fehlschlüsse aufzudecken, das ist etwas anderes. Und dazu noch eins, wenn wirklich so wäre, dass Wissenschaft auf Gott hinweist, dann hätten wir doch die meisten und die vehementesten Gläubigen, unter den Wissenschaftlern. Unter den Physikern, die das machen, unter den Biologen. Das müsste ja quasi ein Hort von neuen Christen sein und unter den Historikern.
Müsste quasi jede Menge Seiteneinsteiger bei den Priestern geben, die aus der Wissenschaft kommen, ne?
Ja.
So Quereinsteiger.
Das wäre doch die logische Folgerung daraus. Das ist sozusagen typisch wissenschaftliches Vorgehen. Ich nehme mal an, dass das sozusagen eine These gilt. Und daraus kann ich Schlussfolgerungen ziehen. Aber was wir beobachten ist, dass in der Wissenschaft der höhere Anteil der Atheisten, Ungläubigen in allen Gesellschaften weltweit am geringsten ist. Das heißt, Wissenschaft führt vom Glaube weg. Das genaue Gegenteil ist wahr. Oder die meisten Atheisten sammeln sich in der Wissenschaft, weil sich dort am wohlsten fühlen. Und das ist sozusagen das, was ich sehe. Jörn, du hast noch was.
Diese Sache, dass die meisten Wissenschaftler eben gerade nicht gläubig sind, obwohl sie sich ja genau mit diesen Fragen ja besonders intensiv und aber auch besonders fundiert beschäftigen, das finde ich irgendwie sehr aufschlussreich, weil es auch so eine gewisse Dreistigkeit offenbart. Ich finde ja nicht, dass man nichts sagen darf, wenn man kein Wissenschaftler ist, aber man sollte schon eine gewisse Vorsicht walten lassen. Und das erinnert mich an so eine Sache, die Sam Harris mal vorgetragen hat, dass er sagt, so Nassforsche, aber das sind jetzt meine Worte, Theologen und Christen, ja, die stellen sich da so hin, nehmen so Leute wie den Hawkins und sagen, ja, du kennst dich zu wenig aus mit Kosmologie. Ne? Ich sehe da hinten diese ganzen Formeln und so, ne? Aber ich sehe nicht, wie so diesen biblischen Bericht da eingearbeitet hast. Ne? Du kennst dich da einfach nicht so richtig aus. Ne? Und das ist sowohl dumm wie auch einfach dreist, dass sich da halt Leute einfach über die Wissenschaft stellen und denen jetzt sagen wollen, was richtig und falsch ist. Und mein Fazit zu dem Ganzen ist, diese Liste an Scheinargumenten, die er da bringt, die ist ja nicht unendlich, sondern das sind so 20, 30 Punkte und die kennen wir auch alle. Und wir können deswegen sagen, ja, das stimmt. Das sind eben nur genau diese Punkte. Wenn du jemanden beweisen willst, dass das alles falsch ist, mit dem Christentum und Religion und so weiter, dann kannst du es auf ein Blatt im Grunde schreiben. Und das finde ich faszinierend, aber irgendwie auch deprimierend, dass uns das trotzdem einfach nicht gelingt, das sofort zu sagen, so hier, ich schreibe dir mal diese ganzen Fehlschlüsse auf ein Blatt und sobald du da wieder so ein Buch liest oder eine Predigt hörst, dann kannst du genau sagen, das war Punkt 3, das war Punkt 4, das war Punkt 5, das war Krauses Gesetz, das war Schindelhauers Gesetz, Ende. Ne? Aber dagegen ist trotzdem einfach kein Kraut gewachsen.
Wer ist dieser Metaxas überhaupt? Was macht der so in seinem ganz normalen Leben, wenn er mal kein Yale-Absolvent ist, Historiker? Nun, Metaxas ist ein prominenter Unterstützer von Donald Trump. Im Jahr 2019 veröffentlicht er zwei Kinderbücher mit dem Titel Donald Builds the Wall und Donald Drains the Swamp in einer Reihe mit dem Namen Donald the Caveman. In diesen Büchern kommt dann ein wütendes kleines Mädchen, das ein bisschen wie Alexander Ocasio-Cortez aussieht. Ein wütender, verrückter alter Mann, der ein bisschen wie Bernie Sanders aussieht. Und in einem Interview im Jahr 2019 mit Franklin Graham sagte Metaxas, dass schreiende Protestierende gegen Trump fast dämonisch aussehen. Ja. Also, in der Präsidentschaftswahl 2020 unterstützte Metaxas Donald Trumps Behauptung, dass die Wahl durch Wahlbetrug beeinträchtigt worden sei und sagte auf Twitter voraus, Trump wird inauguriert werden. Für die schweren Verbrechen, die US-Präsidentschaftswahl zu manipulieren, würden viele ins Gefängnis gehen. Hört die weisen Worte dieses Autors. Er sagt jetzt auch zu Trump in seiner Sendung, er hat eine Radiosendung, Jesus ist mit uns in diesem Kampf. Ja, mit uns, mit Trump.
Oh mein
und
Gott.
Ich würde in diesem Kampf gerne sterben, hat er gesagt. Ich meine, er wirft uns vor, dass wir Selbstmord machen, aber okay. Innerhalb der Covid-19, ich weiß nicht, ob jemand sich erinnert, es gab mal so eine massenhafte Epidemie auf dem Planeten, ja. Und irgendwelche Atheisten haben dann einen Impfstoff entwickelt. Gut, die sind nicht öffentlich als Atheisten aufgetreten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie welche sind. Die haben einen Impfstoff entwickelt gegen eine weltweite Epidemie und Metaxas Beitrag war, seinen Anhänger aufzufordern, sich nicht impfen zu lassen. Ja, ist wahrscheinlich Gottes Wille gewesen oder vielleicht wären die dann Atheisten geworden mit dem Impfstoff. Wer weiß das schon. Man kann also sagen, dass wenn wir die New Atheists sind, die neuen Atheisten, wobei ich morgens mich nicht so fühle, um ehrlich zu sein, dann könnte man Eric Metaxas als ein Vertreter von The New Stupid bezeichnen. Matthias.
Also mein Schlusswort war, dieses Buch expandiert ja wohl den ursprünglichen Musk für Facebook-likten Wall Street Journal-Artikel, der sinngemäß sagt, die Wissenschaft legt immer mehr nahe, dass Gott existiert. Und da würde ich zu sagen, solange selbst Apologeten auf die Naturwissenschaft als Autorität verweisen, besteht für Atheisten noch Hoffnung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.